Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute freut es mich ganz besonders, die Miriam Wohlfahrt da zu haben. Die ist ein ganz bekanntes Gesicht aus der deutschen Startup-Szene. Sie hat jetzt schon zwei Companies im Bereich Fintech gegründet, mit RatePay und jetzt mit Banksware. Sie ist ein ganz bekanntes Profil auf LinkedIn. Also wir werden später auch über das ganze Thema Personal Branding und Influencer sprechen. Und sie engagiert sich auch im Bereich Bildung, unter anderem auch bei Startup-Teams. Sie ist Mentorin für junge Gründerinnen und hat auch spannende Ansichten, was das ganze Thema Digitalisierung der Schule angeht. Also an Themen wird es uns heute nicht mangeln. Herzlich willkommen, Miriam.
Hallo Theo, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf. Danke.
Ja, genau. Ja, klasse, dass du dir heute die Zeit nimmst. Du hast ja viel zu tun sozusagen in deiner Funktion als Doppelgründerin oder in zwei Unternehmen. Dazu werden wir ja gleich noch ein bisschen was hören. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass du ja eben viele spannende Sachen machst, unter anderem eben auch zwei Unternehmen gegründet hast, RatePay und auch Banksware. Erzähl doch vielleicht einfach kurz mal so in eigenen Worten so deinen Werdegang, damit die Zuhörer das ganz gut einordnen können.
Okay, ich fange an ab Studium. Also ich habe angefangen, Politik und VWL und Englisch zu studieren, habe das Ganze aber abgebrochen nach insgesamt 4 Semestern, also habe mein Studium geschmissen und bin dann erstmal durch die Welt gereist, wusste nicht so richtig, was ich machen sollte, bin an vielen Stellen hängen geblieben. Mich hat Reisen sehr interessiert, dann kam ich zurück und dann wusste ich erst recht nicht mehr, was ich machen sollte. Dann habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zu machen als Reiseverkehrskauffrau. Das habe ich dann auch getan. Hat mir aber nicht so gefallen, dieser Beruf, muss ich sagen. Ich habe mich da nicht so richtig wohl gefühlt und habe mich dann so quasi in den Vertrieb weiter bewegt, in der Reisebranche. Habe dann im Vertrieb gearbeitet und bin dann 99, habe ich bei Hapag-Lloyd zum Beispiel gearbeitet und bin durch Zufall auch an das Thema gekommen, wie werden eigentlich die Tickets in der Zukunft verkauft. Und da war das Internet, ja, es war 2000, fühlt sich jetzt an wie so eine andere Zeit, aber es war eben auch so. Es war damals eben der Sprung in ein neues Zeitalter. Und ich habe dann durch Zufall damals ein kleines Startup kennengelernt im Jahr 2000. Das hieß Bibit Global Payment Services. Das ist der Vorgänger von Adyen. Adyen kennt heute fast jeder in Europa. Also die Gründer von Adyen haben eben dieses kleine Startup damals gegründet. Und wir haben damals zusammengearbeitet und haben gesagt, wir wollen die Zukunft des Bezahlens im Internet verändern. Und wir hatten alle, es gab keine Blaupause für dieses Thema. Das Gute war, ich hatte so quasi mit meinem abgebrochenen Studium nochmal die Möglichkeit, nochmal von vorne anzufangen, so einen Restart zu machen und zu sagen, so jetzt fängt die Karriere an, auch wenn ich bisher alles irgendwie schlecht gemacht habe. Ja, dann bin ich dort eingestiegen, war dort 8 Jahre insgesamt. Mir hat das echt Spaß gemacht, habe dort quasi Startup von der Pike auf gelernt, das Thema Payments. Habe dann 2009 RatePay gegründet mit zwei anderen. Die sind aber relativ schnell rausgegangen. Ich bin dann ab 2010 alleine übrig geblieben. RatePay ist ziemlich groß geworden. Das ist quasi 2000. Es ist dann an Otto verkauft worden, später 2017 an Private Equity. Inzwischen hat RatePay so ein bisschen von den Kennzahlen über 260 Mitarbeiter, Standort Berlin. Es ist ein profitables Unternehmen, macht Zahlungsverkehr im E-Commerce. Im Prinzip, wir sind ein White-Label-Anbieter, der im Hintergrund tätig ist. Wenn du zum Beispiel bei About You, Eurowings oder eBay kaufst und dort vielleicht mit Rechnung, mit Rate oder auch mit Lastschrift bezahlst, dann sind wir das in vielen, vielen Fällen. Und man kennt uns nicht so als Marke, aber viele bezahlen mit uns. Also wir haben über 60% der Deutschen haben bei uns schon mal bezahlt.
Du sagst ja schon selbst, viele kennen euch vielleicht nicht so, weil es eben keine Konsumentenmarke ist. Mhm. Ich glaube, jemanden, den die Leute wahrscheinlich eher kennen, ist sowas wie Klarna. Wie denkst du jetzt drüber nach? Also würdest du jetzt sagen, okay, das war eigentlich für euch schon der richtige Ansatz? Oder denkst du, es ist eigentlich schon wichtig, auch eine Consumer-Brand zu sein, um da einfach noch präsenter zu sein?
Ich glaube, so im Nachhinein war es genau der richtige Ansatz, weil wir hatten einfach gar nicht die finanziellen Mittel, wie ein Klarna das hatte. Also wenn du so ein Funding hast, dann ist es sicherlich gut und du kannst dann auch in Klarna viel größer bauen, weil die ja im Prinzip ein Brand gebaut haben. Nur Klarna ist für mich heute eher ein, ich sag mal, Wettbewerber zu PayPal, ein anderer starker Payment-Brand. Ja? Und die Leute entscheiden sich ja beim Kauf, wie bezahle ich denn eigentlich? Und du weißt, was Klarna ist, du weißt, was PayPal ist. Aber zum Beispiel meine Mutter, die auch sehr viel online shoppt, die würde nicht mit PayPal bezahlen und mit Klarna. Die weiß auch, was ein Kauf auf Rechnung ist. Und wir bedienen einfach einen anderen Markt. Ja? Also wir bedienen eher die Leute, die vielleicht eher vorsichtiger sind und gar nicht so viel Neues im Bezahlen probieren wollen. Deshalb ist es im Nachhinein sehr gut gelaufen, weil wenn man heute sich RatePay anguckt, das ist ein, wie gesagt, sehr profitables Unternehmen und ist einen tollen Weg gegangen. Natürlich ist es nicht dieser Global Brand geworden wie Klarna, aber in RatePay kann das jetzt nicht so genau sagen, aber es ist also, es ist relativ wenig Geld im Endeffekt in RatePay reingeflossen, um es profitabel zu machen. Ja. Und das ist ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen. Also würde ich sagen, Mission accomplished.
Und was geht da jetzt an Transaktionsvolumen drüber? Gibt es da so grobe Zahlen, die du nennen
Bei,
kannst?
also dieses Jahr, ich würde mal sagen, so an die 4 Milliarden.
4 Milliarden, Wahnsinn. Gerade weil du ja die so ein bisschen auch die Entstehungsgeschichte so ein bisschen erzählt hast. Weil am Anfang hat man sich ja gefragt, kaufen Leute überhaupt irgendwas im Internet? Trauen die diesen Ganzen jetzt überhaupt? Ja. Und heute, ne, dass du halt auch ein Unternehmen aufgebaut hast, über das jetzt eben ja Milliarden an Euro an
Ja, es ist
Transaktionen durchgeführt
unglaublich.
werden, ist
Und
ja
es ist auch,
unglaublich.
wenn du so überlegst, unser erster Händler, den wir hatten bei RatePay damals, das war ein Händler, der hat Porzellan verkauft online. Da haben wir allen Mitarbeitern 20-Euro-Gutscheine geschenkt, damit die was kaufen und ein paar Transaktionen hatten, ja. Also wir haben jede Transaktion einzeln angeguckt, die damals eben über RatePay gelaufen ist. Haben die ausgewertet, haben uns genau angeschaut, was da passiert ist. Und ja, es ist manchmal, ist es schon interessant, wenn man das dann so, wenn man dann zurückblickt, ja. Und dann denkt man auch, wow, man hätte das niemals für möglich gehalten.
Das heißt, sozusagen nach dem Verkauf an Otto und dann eben auch an die Private Equity Gruppe, bist du sozusagen in dieser Konstellation weiterhin als Geschäftsführerin im Unternehmen geblieben, um
Genau.
sozusagen das weiter zu begleiten und weiter sozusagen beim Wachstum sozusagen
Genau.
das zu gestalten.
Ja.
Und jetzt seit ein paar Monaten hast du aber noch sozusagen ein zweites ja,
Genau.
Unternehmen
Genau, ich habe
dazu
ein
geholt.
weiteres Startup, das habe ich mitgegründet mit zwei anderen. Das heißt Banksware und es ist im Prinzip ist Banksware eine Lösung, auch wieder ein B2B-Anbieter, auch wieder eine Software, die zwischen Banken und Plattformen steht. Und Banksware ermöglicht es quasi Plattformen, bankähnliche Dienstleistungen zu erbringen. Wie zum Beispiel das erste Produkt ist ein Online-Kredit. Ja? Und da fragt man sich, warum macht man das in der Plattform? Naja, es gibt mehrere Gründe. Zum einen, erstmal schließen viele Filialen. Es gibt gar nicht mehr so richtig für viele Menschen überhaupt den Touchpoint Bank. Das Zweite ist, wenn man dort ein gutes Angebot bekommt, dann ist einfach der Weg viel kürzer. Also man kann also quasi alles in einer App erledigen, was eben einfach bequemer ist, als überall zu suchen nach den besten Angeboten. Und das Dritte ist, dass gerade so im Digitalbereich oder im E-Commerce-Bereich bekommen viele kleinere Händler noch gar keine Kredite, weil die noch zu jung sind. Also die sind so underbanked, könnte man sagen, weil eine klassische Bank würde denen keinen Kredit geben. Da wir uns aber quasi anschauen, was in der Plattform läuft, können wir sehr viel besser einschätzen, wie ist die wirkliche Performance dieses Händlers und können auf Basis dieser Daten eben auch Kredit vergeben.
Wie kann ich mir dieses vorstellen? Also, nehmen wir an, ich bin jetzt ein Instagrammer oder sowas oder ein Influencer und habe jetzt irgendwie über Shopify jetzt eine erfolgreiche Klamottenbrand aufgebaut. Kann ich dann
Genau.
einfach zu Banksware gehen und dort einen Kredit beantragen?
Du gehst dann nicht zu Banksware, sondern, also wenn jetzt Shopify mit uns arbeiten würde, dann würdest du vielleicht in deiner Shopify, in deinem Interface, was du so hast, da würdest du vielleicht sehen, hey, lieber Theo, du bist doch jetzt ganz erfolgreich, brauchst du eigentlich weitere Liquidität? Hier kannst du jetzt ganz schnell Liquidität bekommen, brauchst, du kannst innerhalb von 24 Stunden Geld auf deinem Konto haben. Ja? Also so wäre das dann quasi. Und du gehst dann da rein, machst diese Application, das ist alles online, du machst deine Identifikation und du bekommst dann auch quasi in Real-Time innerhalb von 15 Minuten eine Zusage.
Aber die Idee ist dann sozusagen, dass dann die Plattform-Provider, zum Beispiel wie so ein Shopify oder vielleicht auch Food-Delivery-Plattform, quasi zu einer
Genau.
Bank werden kann
Genau.
und mit ihren bereits bestehenden
Ja.
Plattform-Partnern sozusagen Finanztransaktionen machen kann.
Genau. Das hast du so in Asien, hast du es eigentlich schon relativ häufig. Da ist es schon gang und gäbe. Ich meine, Alibaba oder Ant Financial Service ist das beste Beispiel. Da hast du ein geschlossenes Ökosystem für Handel und für Geld leihen, Geld ausgeben, Geld besorgen, Geld vermehren, egal was es ist. Es wandelt sich immer mehr hin, dass du ganz viel Zeit in deiner Plattform verbringst, die quasi deinen Alltag bestimmt. Und deshalb ist es eben sehr angenehm, wenn du dort auch die alltäglichen Produkte deines finanziellen, ich sag mal, das, was du eben brauchst an Finanzprodukten, wenn du das dann dort auch zur Verfügung haben kannst. Und wir mit Banksware möchten eben die Rahmenbedingungen schaffen, dass eine Plattform das eben ganz einfach machen kann, ohne eine Lizenz zu haben, ohne selbst Bank zu sein, weil dann muss man irgendwie ja reguliert sein und so weiter. Und so geben wir quasi, wir haben diese Software gebaut, die es dann ermöglicht, dass klassische Banken in der Plattform ihre Dienstleistungen erbringen. Und es ist dann aber auch eine Win-Win-Situation für beide, weil du musst dir auch überlegen, die klassischen Banken, die leiden ja zum Beispiel sehr darunter, dass die Neobanks gekommen sind. Ja? Und die Neobanks haben oft vom Produkt her können die oft, die können eigentlich nicht mehr als eine normale Bank, sehen aber viel cooler aus und haben jetzt mal ganz dumm gesagt einen Stecker ins Internet, ja? Oder eben die einfache Lösung eben, dass man sich das alles online machen kann. Das fehlt oft diesen klassischen traditionellen Banken. Und das bieten wir denen eben auch an. Wir sagen, okay, durch unsere Software habt ihr die Möglichkeit, ganz neue Kundengruppen zu erschließen, indem ihr eben in der Plattform eure Services erbringt und wir machen alles drumherum.
Und um wieder auf dieses Beispiel zurückzukommen von diesem Instagrammer, der jetzt halt diesen Shop hat, ja, sagen wir mal jetzt mein T-Shirt-Shop. Also einer der Gründe, weshalb die ja auch underbanked sein könnten, ist ja, dass sie keine Bonität haben oder nicht hinreichende, weiß nicht, Kredithistorie und ähnliches. Habt ihr dann irgendwie einen Algorithmus, der jetzt sagen kann, Mensch, der Shop hat so und so viele Follower, der verkauft so und so viel und deshalb hat er eine Kreditwürdigkeit X, oder?
Genau, also wir haben im Prinzip auch eine Scoring-Plattform gebaut, die eben nicht nur auf diese traditionellen Sachen geht, die eine Bank abfragen würde, wie jetzt ein Schufa oder wie alt ist die Firma und so weiter, sondern eben wir haben auch einen Algorithmus, der schaut, okay, wie lange gibt es den schon, wie ist das Umsatzpotenzial, wie hat sich das entwickelt und wenn es jetzt die letzten Monate so war, wie wird es wohl in den nächsten Monaten aussehen und wir gucken auch auf, ich sag mal, frei zugängliche Daten, die wir finden über dieses Unternehmen. Und erstellen damit quasi einen Wert. Und natürlich, je mehr Plattformen wir irgendwann mal haben, desto besser werden wir mit diesem Ganzen. Ja? Also ich meine, jede KI oder jedes Machine Learning braucht eben viele Daten, viele gute Daten, damit es eben auch gute Sachen vorhersagen kann. Das bringt nichts, wenn da nur irgendwie 100 Datensätze sind.
Also da würde mich jetzt auch deine Meinung dazu interessieren. Wie würdest du jetzt eigentlich Fintech beschreiben? Ja, das ist ja auch so ein Buzzword, finde ich. Und da ist ja auch die Frage, was ist eigentlich so der Added Value jetzt von einem Fintech-Unternehmen? Also am einen Ende des Spektrums würde ich halt sagen, ja, total sophisticated, coole Schnittstellen, künstliche Intelligenz, Scoring und so weiter. Und am einfachen Ende des Spektrums ist es halt einfach, okay, das ist eigentlich genau das Gleiche wie vorher, nur dass es halt irgendwie cooler aussieht und einen cooleren Namen hat, aber am Ende ist es halt doch nur ein Girokonto, was vielleicht sogar noch teurer ist als die normalen. Was ist denn Fintech eigentlich?
Es ist sowohl als auch, um dazu auf die Frage von eben zu beantworten, aber was ist Fintech? Also im Prinzip schaust du dir an, was waren oder was sind klassische Finanzdienstleistungen? Das fängt an bei Zahlungsabwicklung, Geld leihen, Geld investieren, Aktien handeln, Steuern, also alles, was irgendwie so damit dazu ist. Konto selber, Kontoauswertungen und. Also es gibt halt tausend verschiedene Dinge, die damit zu tun haben. Und die klassische Bank hat das früher alles alleine gemacht. Nur ist irgendwie mit zunehmender, ich sag mal, Technologisierung, hat eben die Bank zunehmend Schwierigkeiten bekommen, diese Sachen alle gut zu machen. Also hat das Thema Fintech angefangen, indem, jetzt kommt so ein Buzzword, Unbundling von Banks, also dass man eben Teildienstleistungen der klassischen Bankdienstleistung, dass sich die Fintechs rausgenommen haben und gesagt haben, ich nehme einen Teilprozess und den mache ich jetzt mit Technologie einfach cooler, besser, schöner. Das ist im Prinzip für mich Fintech. Und so raus sind ganz viele verschiedene Bereiche entstanden. Kann man übrigens ganz schön sehen für die, die sich dafür interessieren. Bei Payment and Banking, das ist da bin ich auch beteiligt als Gesellschaft, das ist ein Blog im Internet und wir machen so alles, was mit Payment und Banking zu tun hat. Dort gibt es immer so Infografiken, was gibt es für Fintechs, welchen Teil der Wertschöpfungskette bilden die ab, wie kooperieren die mit klassischen Playern und so weiter. Am Beispiel von RatePay könnte man sagen, okay, früher hatte eben die Bank den Zahlungsverkehr gemacht. Leute haben Rechnungskauf angeboten, zum Beispiel Online-Händler wie Otto, und die Bank hat dann den Zahlungsverkehr dahinter gemanagt. So, was wir gesagt haben, wir haben gesagt, naja, wir wollen es aber so machen, dass jedes Unternehmen das ganz einfach nutzen kann, diesen Rechnungskauf, und kein Risiko dabei hat. Deshalb bauen wir bei RatePay die Intelligenz dieses Risikoscorings und alle nachgelagerten Prozesse, sodass man über eine API ganz einfach das anbinden kann. Also haben im Prinzip einen Teil der Wertschöpfungskette Bank rausgenommen und einfach besser gemacht. Das heißt, wir haben es gar nicht neu erfunden, aber es ist einfach in technologisch wertvoller entstanden. Und das ist, glaube ich, so dieses Ding, was einfach so passiert ist, dass du, weil viele Banken selber, oder das, egal ob du jetzt von der Bank sprichst oder von einem klassischen Unternehmen, haben einfach bei sich gar nicht so die Möglichkeiten, diese ganzen Teilprozesse besser zu machen und sich darauf zu fokussieren, so kleine Teilprozesse jetzt richtig cool zu machen, weil die viel zu groß sind. Die haben nicht die Möglichkeit, kleine Speedboote zu bauen, die irgendwelche Teilprozesse da machen. Deshalb ist es eigentlich sinnvoll, dass gerade die Old Economy mit der New Economy kooperiert und vielleicht zusammenarbeitet.
Ich glaube, ich habe irgendwo mal einen Beitrag gelesen, ich glaube von Andreessen Horowitz, der Venture Capital Firma, dass irgendwann jede Firma ein Fintech-Unternehmen ist. Ja. Und ich glaube, die These war so ein bisschen, dass man heutzutage eigentlich viele von diesen kleinen Komponenten sich eigentlich zusammenkaufen kann und sich so ähnlich wie so ein Koch einfach die richtigen Zutaten irgendwie finden muss. Und dann gibt es halt schon genug Schnittstellen zu dem Ganzen. Und dann musst du halt am Ende natürlich irgendwie schon natürlich ein sinnvolles Produkt zusammenbauen. Du musst natürlich eine Kundeninterface bauen, du musst Online-Marketing machen. Aber dass du natürlich jetzt nicht sagst, ich baue jetzt diesen kompletten Stack zusammen, sondern machst so ein bisschen so Mix und Match, was halt irgendwie gerade so passt.
Genau, weil es einfach zu kompliziert geworden ist. Ja, es ist niemand mehr, ich würde heute sagen, es ist niemand mehr in der Lage, das ganze Thema wirklich zu durchdringen, weil es in jeder Einzelbereich ist so kompliziert. Du hast halt auch viele jetzt, ich sag mal, große Tech-Themen. Du hast im Bankbereich natürlich auch das Thema künstliche Intelligenz, was viel genutzt wird. Also gerade beim Thema Kreditentscheidungen, da wird die künstliche Intelligenz viel genutzt. Du hast aber dann natürlich auch Blockchain-Technologien, was wieder was ganz anderes ist. Ja? Und jetzt sei mal in einer normalen, einem traditionellen Unternehmen und du sollst das alles zusammenbringen. Das geht gar nicht mehr. Was aber sehr smart ist, dass du einfach sagst, okay, du kannst, das ist eben auch die Idee jetzt mit Banksware, dass du eben im Prinzip haben wir nur einen Teil rausgenommen, auch wieder zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen Teil in die Plattform rein, sodass jetzt jede Bank kann theoretisch, wenn jetzt auch Lieferando sagt, ich will jetzt morgen eine Lieferando, ein Lieferando-Konto haben, könnte man über die Antragsstrecke das mit uns und der Bank hinten auch machen. Man könnte darüber eine Kreditkarte vergeben, man könnte im Prinzip ein komplettes Finanzzuhause innerhalb der Plattform bauen.
Was ich total spannend finde, ist, dass es jetzt ja schon deine zweite Gründung ist. Die erste ist ja sehr erfolgreich verlaufen und du hast natürlich in der Zeit viel Erfahrung gesammelt. Wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, so wie du dich jetzt vielleicht auch so, weiß nicht, vielleicht so emotional fühlst oder auch wie du dich jetzt vorbereitet fühlst für die neue Gründung, sozusagen vor vielen Jahren vielleicht noch gar keine Ahnung gehabt und jetzt schon mal so ein erfolgreiches Ding gebaut, wie fühlst du dich da? Denkst du irgendwie, okay, ich weiß eigentlich schon relativ genau, was ich machen muss oder fühlt es sich relativ ähnlich an wie bei so einer ersten Gründung?
Also es gibt natürlich manche Dinge, wo ich heute sage, okay, das da habe ich von RatePay gelernt, das nehme ich mit, das ist auch gut so. Aber auf der anderen Seite ist heute wieder eine neue Zeit. Es ist 10 Jahre später, ja. Also die Welt hat sich ganz schön gewandelt. Das heißt also, technologisch kann ich auf das Alte kann ich gar nicht mehr richtig zugreifen. Natürlich hat sich aber auch RatePay gewandelt. Aber viele Dinge, da habe ich schon gelernt, also wie man Dinge einfach macht, dass man da, wie man, keine Ahnung, sich cooler über den Sachen stehe als früher. Und früher so bei jedem kleinen Ding, oh mein Gott, ja, wie kriege ich das hin? Heute bin ich auch eher so, okay, Ruhe, jetzt in Ruhe das einmal drüber nachdenken, wie gehen wir das denn am besten an? Es gibt wieder eine Lösung. Also ich glaube, da bin ich einfach ein bisschen cooler geworden im Laufe der Jahre. Was habe ich noch gelernt? Ja, also ich habe sicherlich, was mir heute sehr, sehr nutzt, ist einfach ein Netzwerk, was ich aufgebaut habe in den letzten Jahren. Ja, da kann ich natürlich jetzt drauf zurückgreifen. Bei RatePay war das viel schwieriger. Da musste ich überall, das war viel mehr Kaltakquise, überall anklopfen, anrufen und so weiter. Ich kannte die Leute nicht. Das ist jetzt einfacher für mich geworden. Also deshalb habe ich auch vielleicht mich nochmal getraut, das zu machen, weil ich dachte, Mensch, ich habe jetzt eigentlich so viel mir auch persönlich aufgebaut und weißt du, ich bin so ein Mensch, ich mache das sehr gerne, ich bin schon eher hands-on, ja, und RatePay wird so groß, also RatePay hat ja tolle neue Kollegen, RatePay braucht ein super Management, weil du einfach mit so vielen Menschen musst du das anders führen als ein Startup. Ich bin eben emotional und manchmal möchte ich auch immer schnell Dinge ausprobieren und das geht nicht mehr so. Je größer du wirst, desto schwieriger wird das. Ja? Und mich hat es einfach in den Fingern jetzt nochmal gejuckt, sowas nochmal auszuprobieren.
Ja genau, finde ich auch total cool, dass du das eben machst, weil viele würden jetzt ja auch sagen, hey, ich bin jetzt nur noch Angel Investor oder oder mache wie VC oder sowas. Und das total cool, dass du dann genau da nochmal da einsteigst. Was ich mich jetzt gerade frage, wenn du das so erzählst, aus deiner Sicht, wie viele von den Learnings oder Skills, die man aufbaut, sind irgendwie, ich sag mal, fachspezifisch, sowas wie halt irgendwie, weiß nicht, Finance oder Fintech oder sowas? Mhm. Und wie viele würdest du sagen, ist eigentlich so eher so Soft Skills oder Entrepreneurial Skills, sodass du sagst, naja, eigentlich könnte ich jetzt morgen auch, ich sag mal, einen Zalando oder einen Food Delivery Dienst aufmachen, weil man im Prinzip halt weiß, wie es funktioniert und das Thema ist jetzt eher sekundär.
Ja, ist vielleicht sogar das Letztere. Also diese Fachskills, die ändern sich ja auch ständig. Ja, das ist ja nicht so, dass, wie gesagt, was ich da gelernt habe in den letzten 20 Jahren, ich habe da zwar viel mitgenommen, aber letztendlich kann ich dir die Welt auch für Blockchain auch nicht richtig erklären. Ja, da gibt es einfach, ich glaube, das ist heute so wichtig. Die wichtigste Fähigkeit, glaube ich, die du brauchst, wenn du in Unternehmer bist, dass du gute Teams zusammenbringst, ja, dass du es schaffst, dass du ein Netzwerk hast und dass du merkst, was du brauchst an Menschen, was du gut kannst und was du schlecht kannst. Also ich zum Beispiel, ich kann ja nicht programmieren, kann mich auch nicht hinstellen, ich mache das jetzt einfach, ja, geht ja nicht. Ich brauche ja die richtigen Leute, die das machen können. Und ich glaube fast, dass es wichtiger ist, dass man schon in jedem Bereich etwas gründen kann, ja, nur an was ich nicht glaube, ist, dass du, wenn dich diese Idee nicht wirklich mitreißt, dann wirst du nicht gut da drin. Und das ist eben meistens so, bist du eben in einem gewissen Fach. Ja, deshalb, dass ich jetzt einen Schuhhändler gründen würde, ich mag zwar gerne Schuhe, aber ich kenne mich doch zu wenig damit aus. Und deshalb reizt mich diese Idee nicht so. Und ich glaube, das ist es eher, diese Begeisterung für das Thema, ja, dass du da eine Begeisterung für hast, damit du andere mitreißen kannst. Das ist extrem wichtig. Ich habe auch schon mal so Mentoring gemacht und mit Gründern und hatte eben so festgestellt, dass es eben auch häufig so Themen gibt. Sag mal, du kommst aus einer Elite-Uni, hast eben so einen Werdegang vielleicht noch in der Beratung und du bist halt super schlau, super strukturiert und du weißt genau, welches sind die großen Themen in den nächsten 5 Jahren. Und dann gehst du in das Thema und gründest da was. Ja? Aber ich habe selten daraus etwas entstehen sehen, was wirklich groß geworden ist, weil du meistens diese Leute haben einfach dann nicht so dieses, vielleicht dann auch nicht das Durchhaltevermögen, weil sie nicht so sehr an ihre Idee glauben. Ja?
Genau, also super, dass du jetzt darauf zu sprechen kommst, weil das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Also ich hatte ja selbst sozusagen meine erste, ich habe ja damals auch, war ja an der Uni und dann bin ich ja auch erstmal so bei Rocket Internet gelandet und habe in dem Kontext was gegründet und die haben da auch investiert. Ich meine, die klassischen Rocket-Gründer kommen ja typischerweise von so ganz guten Unis und haben Consulting und so weiter gemacht. Und die sind natürlich, sagen wir mal, relativ opportunistisch, ja. Die haben jetzt keine große Leidenschaft für, weiß nicht, jetzt Food Delivery oder sowas, sondern sehen halt, das ist gerade so ein großes Ding. Ja. Und einerseits sieht man an einigen Beispielen halt, dass ich glaube, wenn der Blueprint relativ klar ist, dass du das halt schon ziemlich gut exekuten kannst, auch wenn da jetzt nicht die ganz große Leidenschaft dahinter steht. Ja. Aber ich glaube, gerade vielleicht bei Themen, die noch so ein bisschen so unklar sind, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen stark in die Zielgruppe reinfuchsen musst oder wo du auch eine gewisse Begeisterung dafür haben musst, ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger.
Ja, das glaube ich auch. Ja? Also so nischige Themen. Ja? Ich bin ein totaler Fan der Branche. Ja? Ich finde, es ist so, mir macht das einfach unheimlich Spaß, das Ganze. Und ich bin da seit so vielen Jahren und interessiere mich einfach auch so, was da passiert. Und da ist einfach eine gewisse Leidenschaft da. Ja? Die hätte ich nicht für was anderes. Ja?
Jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass du eben auch Mentoring eben auch für Gründer und Gründerinnen machst. Was sind es typischerweise für Profile, die da auf dich zukommen? Sind es eben so die Hochschulabsolventen oder sind es Leute, die schon viel Berufserfahrung haben, die sagen, hey, jetzt nach 10, 15 Jahren möchte ich mal so mein eigenes Ding machen?
Das sind ganz unterschiedliche. Ich selber mache Mentoring eben quasi nur so in Zusammenarbeit, zum Beispiel bei Grace. Das ist ja so ein Summercamp, wo du eben viele junge Frauen hast, die so Geschäftsideen weiterentwickeln. Da ist es eher so, dass es eher Frauen sind, die eher so am Anfang ihrer Karriere stehen. Ja, das ist vor allem Frauen. Finde ich super interessant. Und da sind es eher viele auch sozialere Themen, ja, die man so mitkriegt. Und dann habe ich hier bei Axel Springer Plug and Play, da habe ich eben auch viele so Gründerteams kennengelernt, ganz unterschiedliche Sachen. Da waren es auch manchmal eher so auch echt abgefahrene Themen, zum Beispiel so E-Sports und irgendwie voice-gesteuerte, also irgendwelche Kopfhörer, die mit Sprachsteuerung E-Sport irgendwie verbessern. Ja? Also das fand ich aber auch total interessant, weil ich finde das immer interessant, wenn ich so neue Sachen sehe, die ich noch gar nicht kenne. Und ich habe ein paar, mit denen ich immer wieder in Kontakt bin. Ich habe auch mal für Amazon Unternehmer der Zukunft gementort und da bin ich auch zum Beispiel mit einer in Kontakt. Die ist eine große Amazon-Händlerin und die verkauft, die ist super erfolgreich geworden eigentlich in den letzten Jahren und die macht so einen Sanitärhandel online. Ja? Und die begleite ich auch immer mal wieder, da gebe ich immer mal so ein bisschen so Tipps, gerade so aus der Online-Welt, weil die kommt eigentlich klassisch wirklich, ihr Vater hatte einen Fachhandel für Sanitär. Ja, also das sind wirklich ganz unterschiedliche Leute, die man da so trifft. Und ich finde das aber gut, weil ich auch so diese unterschiedlichen Menschen mag. Also nicht nur immer so alles das Gleiche. Ich brauche das auch, ich mag das immer gerne. Man kann viel von den Leuten lernen.
Und was sind so Tipps, die du angehenden Gründern mitgeben möchtest? Also ich hole mal ein bisschen aus. Es gibt ja sozusagen wieder so ein breites Spektrum zwischen, sagen wir mal, sehr, sagen wir mal, so zielorientierten Gründern, die wir vorhin schon genannt haben, ne? Also sehr karriereorientiert, die im Prinzip eigentlich genauso gut Investmentbanker sein könnten, aber halt jetzt zufällig Gründung machen, weil es vielleicht noch profitabler ist. Ja. Und dann gibt es ja vielleicht Leute, die eine totale Leidenschaft für ein Thema haben oder vielleicht auch so eine Mission, die dann eher sagen, so follow your passion, ganz egal, was dabei rumkommt. Was glaubst du, was da ein guter ein Kompass auch ist? Ne? Weil ein bisschen Geld musst du ja damit irgendwie auch verdienen, aber Spaß machen musst du auch.
Also ich sag mal, wenn du echt eine Passion für irgendwas hast, ja, dann kannst du damit auch mal Geld verdienen. Da bin ich mir relativ sicher, weil ich glaube, wenn du darin aufgehst und für ein Thema total brennst, und das ist ja das Gute an der heutigen Zeit, du kannst ja aus fast jedem Thema heute Geld machen. Sei es, du wirst Influencer für ein Thema, weil dich das besonders interessiert, sei es, du schreibst über was, sei es, du machst Beratung, sei es, du machst Coaching, sei es, du kreierst irgendwas. Und von dem her glaube ich, die Möglichkeiten, die sind heute so gut wie noch nie. Deshalb glaube ich sehr stark an das Thema Passion und Begeisterung. Zu meinem Vater, das ist immer, das zitiere ich sehr gerne, aber mein Vater hatte das immer als sein eigenes persönliches Sprichwort. Es war immer, Begeisterung ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Das hat er immer zu mir gesagt. Also, Miriam, wenn du was findest, was dir echt Freude macht, dann mach das, weil dann hast du einfach gar nicht so dieses Gefühl, keine Ahnung, du musst 10 Stunden am Tag arbeiten, dann fühlt sich das nicht so an wie Arbeit. Dann tust du was, was dir Freude bringt. Und dann ist das Geld auch eher unwichtig. Also oft tritt es dann einfach automatisch ein, weil wenn du so sehr sich dieser Sache verschreibst, dann bist du einfach gut da drin. Klar, du hast natürlich auch die Super-Brainies, wie gesagt, die zukünftigen Investmentbanker oder die Super-Gründer, aber das sind ja natürlich auch häufig dann Gründer, die sind einfach sehr, sehr gut operativ, sehr strategisch und die sind gut in der Exekution. Die gibt es auch, ja. Es ist aber nicht dieser Gründungstypus, der sagt, ich brenne hier für meine Idee, ich möchte das durchsetzen. Und ich finde das einfach auch so toll, wenn man einfach für sich persönlich ist das etwas so Schönes, wenn man das finden kann, was einem so Spaß macht. Ne?
Ja, das ist schon zwei sehr gute Stichworte genannt. Also das eine natürlich eben aus Social Media, Influencer, Content Creator, was ich ja immer sehr spannend finde. Aber eben auch die Tatsache, dass man eben mit seiner Leidenschaft irgendwie schon Geld verdienen kann. Ob das dann am Ende 50.000 oder 50 Millionen sind, who knows, ja. Aber ich glaube, es ist schon relativ einfach, zumindest genug damit zu verdienen, dass man sagen kann, okay, ich kann davon meine Miete zahlen und jetzt liegt es so ein Stück weit an mir, ob ich daraus jetzt ein Riesenimperium baue oder auch einfach sage, hey, ehrlich gesagt, verdiene ich damit zwar 30% weniger, als ich jetzt als Steuerberater verdienen würde, aber bin viel happier, weil mir das einfach mehr Spaß macht. Ich glaube, da ist man heutzutage echt ein bisschen flexibler.
Genau, weil was ist denn der Sinn des Lebens? Ja? Also ich meine, was habe ich denn später davon? Habe ich ganz viel Geld verdient, habe aber immer, hatte nie Spaß an meinem Leben. Also das finde ich ganz schlimm. Also mein Ziel im Leben ist zu sagen, ich bin auch, wenn ich 70, wenn ich 80 bin, dann möchte ich sagen, hey, ich habe immer das gemacht, was mir Freude gemacht hat. Und das fühlt sich viel besser an.
Jetzt kommen wir natürlich dann in einen ganz anderen spannenden Bereich rein, nämlich auch so in den Bereich Bildung. Weil du hast ja vorhin schon gesagt, okay, du hast ja mit dem Studium angefangen, aber dann eben auch nicht beendet. Und du hast trotzdem was Ordentliches aus dir geworden mit den erfolgreichen Gründungen. Und jetzt haben wir gerade gesagt, okay, es gibt jetzt diese Creator Economy, wo im Prinzip heutzutage schon 13-Jährige über TikTok recht erfolgreich sein können. Oder wo du sagen kannst, hey, ich interessiere mich irgendwie wahnsinnig für das Thema, weiß nicht, irgendwie Tesla oder E-Mobilität und werde dann eben Blogger und so. Macht dieses klassische Studium aus deiner Sicht überhaupt Sinn oder für wen macht das Sinn?
Also ich glaube, natürlich macht das Sinn. Ich würde nie sagen, es ist ein Studium macht keinen Sinn. Ich finde, man lernt im Studium sehr gut, sich in ein Thema reinzudenken und das da wirklich tief reinzugehen und dann eine Meinung sich zu bekommen und irgendwie, man lernt das Lernen. Das ist das, was ich glaube, das sind so meine wichtigsten Learnings aus dem Studium heraus. Das, was dann letztendlich rausgekommen ist oder das, was man da geschrieben hat, oder das ist heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ja? Aber du hast es gelernt, dich wirklich auf ein Thema zu konzentrieren, auf ein Thema einzulassen, einzufuchsen und reinzugehen. Ich glaube nämlich, das können viele Menschen nicht so intrinsisch, wenn sie nicht müssen. Wenn du aber die Fähigkeit hast, vielleicht auch zu sagen, ich kann mich auf ein Thema komplett so einlassen und es mir selbst beibringen, dann brauchst du kein Studium.
Also ich habe ja ganz viel Zeit an der Uni verbracht mit Studium und Promotion und so weiter. Ich glaube, ich habe da eigentlich gar nicht so viel mitgenommen. Und glaube eigentlich, dass man das meiste davon eigentlich extrem gut über das Internet in kurzer Zeit lernen kann. Und gerade weil du ja sagst, also einerseits verstehe ich schon, dass man irgendwo vielleicht diese Disziplin mal lernen muss, sich irgendwie auch mal auf seinen Hintern zu setzen und irgendwas zu lernen. Auf der anderen Seite, wenn es dann überhaupt keinen Spaß macht, das ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die vielleicht nach akademischen Maßstäben gar nicht so gut sind, gar nicht so die Einserschüler sind, also sich total in so ein Thema reinfuchsen können, wie, ich sag mal, Fotografie oder sonst was, weil das ihnen total viel Spaß macht. Und von daher frage ich mich halt echt, naja, wenn jetzt ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige heute zu dir kommen würde und sagen würde, hey, ich habe jetzt gerade mein hier Abi fertig gemacht, was würdest du mir denn raten?
Ist ja ganz gut. Ich habe ja ein lebendes Beispiel. Also meine Tochter ist ja jetzt, die ist in der 11. Klasse, ja, die ist 16, wird dieses Jahr 17, macht nächstes Jahr Abi und hat noch keinen Plan. Also das, was ich ihr immer mitgebe, ist, sag hör zu, du solltest das machen, was du echt Lust hast. Und vielleicht brauchst du auch nach dem Abi noch 2 Jahre, um das rauszufinden. Was ich nicht möchte, meine Eltern, die haben zu mir mal gesagt, also damals, du musst studieren, es ist super wichtig und es muss ganz schnell, man muss ganz früh fertig sein, damit man ganz früh im Berufsleben ist. Aber ich habe so viele Menschen auch erlebt, weißt du, die mit mir in der Schule waren, die haben studiert, aber haben jetzt eigentlich, die sind nicht so richtig beruflich glücklich geworden, ja. Weil die sind dann irgendwo im mittleren Management auch gelandet und da sind sie jetzt seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren und da wird jetzt auch nichts mehr weitergehen. Und ich weiß immer gar nicht, ob das dann wirklich das Erstrebenswerte ist. Aber es ist natürlich, und es ist so, das, warum ich das Bildungssystem so kritisiere, was wir heute haben, dass die Schulen überhaupt keine Vorbilder aufzeigen, was ich denn mal für einen Beruf haben kann. Und deshalb fällt es so vielen auch so schwer, sich dann auch da irgendwie festzulegen. Ja? Also deshalb, das ganze Bildungssystem ist überhaupt nicht mehr diesem Leben angepasst, was es heute gibt. Wenn du heute einem Lehrer sagen würdest, du kannst ja Content Creator werden, der würde sagen, hä, was ist das denn? Ja, also der könnte den Schülern nicht mal erklären, was das wäre. Und wenn eben ein 18-Jähriger total brennt für ein Thema, dann braucht er auch nicht studieren oder sie. Ja, dann können die sich das beibringen. Das ist kein Thema.
Und hast du aber den Eindruck, dass jetzt deine Tochter aktuell von der Schule da jetzt ausreichend Input bekommt für mögliche Berufsbilder oder musst du das
Nein,
eigentlich alles
gar
privat
nichts.
machen?
Also das
Okay.
muss ich alles privat machen. Sie bekommt überhaupt keine Info. Die hätte überhaupt keine Idee, was sie werden soll. Und ich fand es ganz lustig. Ich habe letzte Woche, es war letzte oder vorletzte Woche, war in der Vivo, war irgendwie online. Bei Twitter habe ich nur gesehen, lustigerweise haben die Kinder oder Jugendliche heute die gleichen Berufsbilder im Kopf wie vor 25 Jahren. Nämlich Ärzte, Apotheker, Polizist und was war's noch, weiß ich jetzt nicht mehr. Dachte ich, ist ja toll, oder? Ich meine, das ist ja. Und dann las ich letzte Woche im Handelsblatt, das hat mich dann noch mehr schockiert, dass immer mehr junge Leute heute Beamten werden wollen. Ich weiß nicht, ob du das
Echt
gelesen
Wahnsinn.
hast. Das hat mich noch mehr schockiert. Da dachte ich, oh Gott, was ziehen wir denn da groß? Ja, das ist ja wirklich schlimm.
Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie jetzt eigentlich alle TikToker werden wollen.
Da gibt es sicherlich auch welche, aber die wollen nicht alle TikToker werden. Weil ich glaube, die Schule suggeriert halt so etwas, es ist wichtig, Sicherheit, Stabilität. Und solche Sachen. Ja, die lernen eben auch alte Sachen.
Aber wenn du jetzt sagst, es kann durchaus ein, zwei Jahre dauern, bis so ein junger Mensch mal rausfindet, was er machen möchte, würdest du dann deiner Tochter raten, einfach mal irgendwas zu studieren, um das einfach rauszufinden? Oder zu sagen, nee, nimm mal ein Gap hier und
Ich
reise
würde
um die
ihr den
Welt?
Gap raten. Also ich rate ihr dazu, einfach mal um die Welt zu reisen, ein bisschen auch mal zu jobben, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, um sich selbst mal zu finden und zu sagen, was macht mir Spaß, was ist es, was mir Freude bringt. Und vielleicht auch den Mut zu haben, ja, dann fange ich was an. Und vielleicht ist das auch nicht das für die Ewigkeit. Vielleicht muss man sich da im Kopf mal von lösen, ja? Dass
Und
man
aber.
auch irgendwann nochmal einen Turnaround machen kann, dass das nie ausgeschlossen ist.
Ja, genau. Zumal, wenn man 18 ist, dann ist ja relativ wahrscheinlich,
Ja,
dass man die
eben.
nächsten 50 Jahre
Eben. Ja.
verschiedene Sachen machen wird.
Eben.
Aber wenn sie jetzt tatsächlich sagen würde, hey, ich will jetzt irgendwie, weiß nicht, jetzt TikTokerin werden, was würdest du dazu sagen?
Gut, soll sie machen.
Ja.
Also ich meine, wenn du siehst, was man damit an Geld verdienen kann, ja, wäre ja auch nicht schlecht, wenn sie das jetzt mal 5 Jahre macht und super professionell, ja. Also TikTok begleitet mich ja auch schon lange, weil natürlich jetzt, wie gesagt, Tochter ist jetzt 16 und die hat angefangen, da war es noch Musical.ly, ja. Die hat, also ich bin deshalb da auch, ich kenne mich damit schon ganz gut aus. Ich habe das immer beobachtet, was da so, wie sich das so entwickelt hat. Und ich habe letztes Jahr, vor ein paar Monaten war das auch mal selber, habe ich mir einen TikTok-Account zugelegt und habe mal bei so einer Challenge mitgemacht. So eine Live-Challenge habe ich dann gemacht. Ich habe mich total blamiert, weil mir wurden dann auch wirklich so komische Fragen gestellt, die ich natürlich, ich kannte diese Form der Sprache nicht. Ich wiederhole das jetzt hier nicht, weil das waren wirklich sehr sexistische Äußerungen. Ja, ich wusste nicht, was die damit meinen. Ja. Und das habe ich mir danach habe ich mich damit befasst und dachte, oh Gott, was hast denn du da gesagt? Ja? Was hast denn du da für dumme Antworten gegeben? Aber weißt du, ich habe dann überlegt, letztendlich, das waren 45 Minuten online und es ist mir auch egal, wer das anguckt. Ja? Und das ist jetzt eh weg. Das war so eine Live-Challenge. Ja? Ich fand es aber ganz interessant, das mal zu testen und was mich echt fasziniert hat. Ich hatte zum Teil da bis zu 19.000 Zuschauer. Dann habe
Wahnsinn,
ich
ja.
gedacht, Theo, wie krass ist denn sowas? Ich als irgendwie, ich meine, ich bin jetzt wirklich nicht in der Jugendszene aktiv, ja, und habe einfach mal über das Thema Gründen und Zahlungsverkehr gesprochen. Ich habe auch den Namen, mein Name ist die Zahlenfrau bei TikTok. Ich habe gerade mal irgendwie insgesamt 3 Videos gepostet und habe jetzt aber irgendwie schon 3.500 Follower. Habe ich mir überlegt, krass, wenn ich das jetzt so jeden Tag machen würde, was man daraus machen kann, wie das
Definitiv.
unterschätzt wird, ja.
Ja, und da sieht man jetzt ja auch ganz gute Beispiele dafür, ob das jetzt Anwälte, Ärzte oder sonst was sind. Das ist ja auch für die junge Zielgruppe ja auch ganz nett, mal ein paar Erwachsene da zu haben, die so ein bisschen was
Total.
erzählen können oder
Ja.
denen was beibringen können. Und diese Accounts funktionieren schon ganz gut und man kriegt einfach wahnsinnig viel Traktion dann. Und ich finde es auch einfach ganz spannend, so Feedback von jungen Leuten auch zu bekommen, was die so darüber denken.
Ja, und am besten fand ich, was mich dann echt gefreut hat, weil es war dann so, also wir haben das über Startup-Teams gemacht, ja, weil jeder von den Gesellschaftern, wir haben das jeder gemacht, diese Challenge, und haben jeder so 3 Videos aufgenommen. Und haben wir darüber diskutiert, sollte man jetzt so Videos machen mit so Show-Einlage, keine Ahnung, ja. Und habe ich mir gesagt, nee, ich mache das nicht. Ich bin das nicht. Ich bin kein Show-Einlage-Typ. Ja, ich kann da nicht jetzt so Special Effects kreieren. Das ist mir auch viel zu aufwendig. Ich setze mich einfach nur in den Sessel und erzähle was, ja. Und dann habe ich meiner Tochter das vorgeführt, ja, und habe ihr das gesagt, meinst du, das kann, meinst du, ja, auf jeden Fall, meinst du, Mama, ey, wenn du da jetzt so Show-Einlage machst, wie peinlich ist das denn? Ja, das will doch niemand sehen, ja. Und das fand ich nachher ganz interessant, weil man denkt immer so aus unserer Perspektive, was Jugendliche haben wollen, dass man sich da irgendwie hier so ein Tänzchen machen muss, was aber echt Quatsch ist, ja. Und genau das, was du meinst, du bekommst ganz gutes Feedback. Und ich habe echt tolle Fragen bekommen. Ich habe wirklich von diesen Jugendlichen, was die mir zum Teil, die mir Fragen gestellt, okay, sie wussten gar nicht, wie sie überhaupt eine Kreditkarte beantragen und solche Sachen. Und da habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, könnte ich jetzt eigentlich hier was ausbauen. Also ich werde jetzt hier, keine Ahnung, Content-Creatorin für, wie funktioniert eigentlich die Finanzökonomie?
Genau, und es gibt ja auch manche Accounts, also da gibt es ja echt, also ob es jetzt gut der Herr Anwalt ist, dann natürlich auch bekannt, aber es gibt natürlich auch jetzt, weiß nicht, den Steuerberater oder den Steuerfabi. Das finde ich irgendwie ganz lustig, dass halt an sich relativ trockene Themen dann halt trotzdem da relativ gut ankommen, weil die Leute einfach sagen, hey cool, da kann ich was lernen.
Genau.
Und lieber gucke ich es mir auf TikTok an, als jetzt ein Buch zu lesen oder.
Und das ist ja auch, ich meine, das ist, du und meine Tochter ist auch so, die sucht eben auch nach Themen, die sie interessieren bei TikTok, weil innerhalb ganz kurzer Zeit dir etwas erklärt wird, ja, es muss einfach schnell gehen, du willst keine ewig langen Anleitungen. Ich finde das super, ich finde das, und TikTok, es zwingt einen ja auch, auf den Punkt zu kommen, wenn du was erklären willst, dann musst du, das ist echt ganz schön, es ist gar nicht so einfach, also wo ich mir überlegt habe, okay, wie gehe ich denn da vor, und wenn ich so ein Video mache, dann muss ich ja quasi jetzt innerhalb von einer Minute hier das Thema Kreditkarte erklären oder ein Geschäftskonto eröffnen.
Ja, nee, es zwingt einen auf jeden Fall extrem effizient zu sein.
Ja.
Man sagt ja auch manchmal sowas wie, alles, was du in einem Buch schreibst, könntest du auch in einem Blogartikel schreiben. Alles, was du in einem Blogartikel schreibst, kannst du auch in einem Tweet oder in einem TikTok machen. Und wenn man mal wirklich denkt, okay, gut, die Essenz, die kannst du eigentlich schon in, weiß nicht, 20, 40 Sekunden eigentlich schon erzählen. Also, wenn es sein muss.
Total.
Genau. TikTok hast du ja sozusagen jetzt eher so experimentell gemacht, aber es ist jetzt ja nicht so dein Main-Channel. Aber ansonsten bist du ja eigentlich schon relativ präsent, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich habe dich letztens auf dem Cover von Forbes gesehen. Ich glaube, auf LinkedIn hast du ja einen ziemlich großen Account. Da hast du ja auch diesen offiziellen Influencer-Status, der ja nur an ganz wenige Leute in Deutschland verliehen wird. Kannst du mit diesem Thema Influencer, Personal Brand für dich persönlich was anfangen? Siehst du dich als solche?
Eigentlich nicht, aber natürlich merkt man das natürlich jetzt, wenn man auf einmal so viel mehr Follower hat und auch, dass da schon viel Feedback kommt. Ich finde es aber total interessant, weil ich so irgendwie Ideen auch dort teilen kann. Ich bin ja dazu auch gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, also das, wie kommt man eigentlich dazu? Ich hatte nie das, bis vor 5 Jahren, was ist jetzt, glaube ich, genau 5 Jahre her, jetzt im Januar, hatte zwar einen LinkedIn-Account, das war mal eine reine Verwaltung von Kontakten und einen Xing-Account und sonst habe ich gar nichts gemacht in Social Media. Ich habe das komplett abgelehnt. Ja, ich habe auch kein Facebook gemacht. Ich wollte das alles nicht. Das war aber bei mir so ein bisschen, wir haben mit Payment und Banking angefangen, Veranstaltungen zu machen vor 5 Jahren. Da fing es an mit Twitter, dass mehr Leute darüber was getwittert haben, weil da waren so ein paar Blogger dabei und ich fand das echt interessant und dann habe ich gedacht, so, ich brauche jetzt mal so einen Twitter-Account. Dann habe ich angefangen, eben Twitter mitzulesen und war am Anfang sehr zögerlich, da was zu schreiben, weil, weißt du, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und ich bin damit nicht aufgewachsen. Für mich war das kein natürliches Ding, dass ich mich selber ein Foto von mir irgendwo hinplatziere oder ein Foto kommentiere. Das war mir eher peinlich. Das war mir echt unangenehm. Und ich war echt sehr schüchtern am Anfang, einfach auf was zu schreiben. Aber so mit der Zeit habe ich gedacht, also du nimmst sowieso nur Themen, wo du dich mit wohlfühlst, also wo du dich mit auskennst, also Payment, Banking und Fintech so am Anfang. Und da habe ich dann einfach Sachen kommentiert oder habe meine Meinung dazu gesagt und merkte, dass es irgendwie, da kommt echt was zurück. Und das fand ich so interessant. Ja. Und so habe ich dann angefangen, das auch zu übertragen auf LinkedIn so mit der Zeit und merkte so, dass es mit der Zeit immer mehr wurde und du so eine Art Community dir aufbaust. Ja. Und dann kamen immer so andere Themen dazu, durch eben, ja, also anfangs war ja eben nur Fintech, Payment, Banking. Dann kam ich irgendwie, wie bin ich dann eigentlich zum Thema digitale Bildung und diesen ganzen eher politischen Themen auch gekommen, ist eigentlich, ehrlich gesagt, alles hat das, meine Tochter hat da überall den Anfang. Ich habe halt so festgestellt, dass diese Bildung, wie sie da ist, dass es mir nicht gefällt, was sie in der Schule lernen. Dann habe ich Startup-Teams kennengelernt, dachte mir, wie cool ist das denn? Die kümmern sich darum, dass Jugendliche Code lernen, ja, und wollen machen Gründungswettbewerbe, dass Jugendliche in dieses Thema gründen gehen, eben genau, was sind Alternativen zum Beruf? Das hat mich total angesprochen. Und weißt du, auf einmal hatte ich mehr Themen, über die ich da irgendwie schreiben konnte. Und so habe ich angefangen mit einer Kolumne für die Wirtschaft oder damals noch für die Welt und habe dann immer so abwechselnd mal ein Fintech-Thema genommen und habe dann immer noch ein anderes Thema, was mich jetzt persönlich interessiert hat. Also ich glaube, also mir macht das heute richtig Spaß, muss ich sagen. Ich finde das richtig, da kommt viel Feedback zurück. Ich habe auch schon tolle Leute darüber kennengelernt. Also
ja, ich finde das eigentlich das Beste dran, dass man dann halt einfach, man schreibt halt über Themen Und dadurch lernt man automatisch halt Leute kennen, die sich halt auch dafür interessieren, die einen halt irgendwie ansprechen, von denen man selbst auch total viel lernen kann. Es gibt ja auch so ein schönes Konzept, das nennt sich Learning in Public. Ja. Und das bedeutet ja, dass man sagt, okay, man beschäftigt sich gerade mit dem Thema, ist da vielleicht auch noch gerade nicht der Superexperte und sagt einfach nur, hey, ich lese gerade XYZ. Und dann lernt man eigentlich von anderen Leuten, die ja dann sagen, ach, hey, guck doch mal da rein oder hast du schon mal daran gedacht und so weiter. Also gar nicht so, dass man selbst so der Guru ist, der irgendwie alle Antworten weiß, sondern es echt so in einem Dialog irgendwie entsteht und man gemeinsam mit der Community was lernt.
Aber ich habe festgestellt für mich, dass es super hilfreich ist, also gerade ich jetzt im B2B-Bereich, ja, es ist ja, ich sag mal so, in dem B2B-Bereich kannst du ja schlecht dein Produkt vermarkten. Also jetzt RatePay Banks wäre Software, die man nicht sieht, ja, was kannst es nicht, das ist, kannst es nicht in die Hand nehmen, es ist kein schönes Produkt. Also musst du ja gucken, dass du diese Firma irgendwie bekannter machst, ja. Und das hat mir auch enorm dann geholfen, die letzten 5 Jahre, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt so die Möglichkeit habe, eigentlich mit einer Community zu sprechen, kann ich über die Themen sprechen und kann auch, ich sehe das nicht als Werbekanal an für RatePay oder Banksware, aber es ist natürlich auch, ich finde Gleichgesinnte, aber ich habe auch schon viel, ich sage jetzt mal, vertriebliche Aktivitäten darüber gemacht, weil du natürlich bekannter wirst und auch Leute, die sich für das Thema interessieren, die es vielleicht von dir kaufen wollen, kontaktieren dich ja auch. Ja? Und jetzt vor allem seit Corona ist es ja noch viel extremer. Ich habe ja im B2B-Bereich, bisher hat Vertrieb so funktioniert im B2B, du hast irgendwie, keine Ahnung, 6 große Messen im Jahr plus irgendwie Konferenzen. Der Vertrieb ist immer unterwegs. Es gibt es nicht mehr. Es gibt keinen Vertrieb, also es gibt diese Art von Vertrieb nicht mehr. Also musst du ja irgendwie Content kreieren, damit man auf dich aufmerksam wird als Unternehmen. Ja,
ja genau. Ich glaube, gerade im Bereich B2B ist irgendwann die Schnittmenge zwischen, ich sag mal, Personal Branding, Influencer sein, Content Creation und einfach B2B-Marketing. Ja. Einfach irgendwann extrem groß, irgendwann ist halt ein und dasselbe. Ja. Und natürlich sozusagen der Content, den man macht, jetzt nicht in erster Linie werblich sein, sondern vor allem denen helfen, die das irgendwie konsumieren, die das irgendwie lesen, dass sie irgendwie was draus lernen. Aber klar, das ist den angenehmen Nebeneffekt, dass sie dann irgendwie wissen, was deine eigene Lösung kann, für welches Unternehmen du arbeitest. Und dann sind sie zumindest schon mal positiv vorbelastet.
Absolut, aber ich kann es eigentlich jedem Unternehmen nur empfehlen. Und ich wundere mich manchmal, warum es so wenige Unternehmen machen, warum so wenige Unternehmen oder so wenige CEOs oder so mit den Menschen sprechen. Also ich finde, der Kanal ist so dermaßen unterschätzt, auch zum Beispiel in der Mitarbeitergewinnung. Also wenn ich mir angucke, was das heute bringt, irgendwie da so einen gewissen Status zu haben, dass du einfach deutlich mehr Leute ansprichst, wenn du Jobpostings machst. Ich habe letztens für ein befreundetes Unternehmen Jobpostings mal so einfach mal ein paar Stellen gepostet und ich hatte 10 Bewerbungen und zwar richtig gute. Und als wir für Banksware rekrutiert haben, also so die ersten Leute, haben wir eben auch so ein bisschen darüber geschrieben und es haben mich wirklich viele Leute angeschrieben. Ja? Und das ist schon toll. Also deshalb hätte ich das nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt machen sollte, ehrlich gesagt. Vor allem jetzt in den Zeiten, wenn ich eben gar nicht so die Möglichkeiten habe, nach draußen zu gehen.
Ja, definitiv. Ich glaube, man baut einfach mit der Zeit halt ein Vertrauen auf. Also die Leute bauen zu dir selbst ein Vertrauen auf, wenn du halt irgendwie konsistent einfach über spannende Themen eben schreibst und ihm auch klar ist, dass du es jetzt nicht nur machst, um, weiß nicht, jetzt neue Kunden zu gewinnen oder Geld zu verdienen, sondern auch wirklich Wissen teilen möchtest. Ja. Und dann wissen die Leute auch, wofür du inhaltlich stehst, aber auch so ein bisschen so grob, können sie auch einschätzen, ob sie dich jetzt nett finden oder nicht, ne? So ein bisschen so von den Werten her oder so. Natürlich, und dann ist natürlich klar, dass jetzt irgendwie potenzielle Mitarbeiter, Kunden oder Investoren, dass du zumindest jetzt für die kein unbeschriebenes Blatt bist, sondern die schon mal wissen, okay, mag ich die Person halbwegs und glaube ich, dass die sich da irgendwie auskennt. Und damit ist ja nicht die halbe Miete drin, aber es hilft natürlich schon.
Total. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen und ich glaube, es wird total unterschätzt. Ja, ich glaube, viele denken, das ist, die will sich da nur vermarkten oder sowas. Das ist Quatsch. Also das sehe ich so überhaupt nicht. Es ist aber wichtig und es ist, wenn du manchmal so Firmenaccounts anguckst oder manchmal guckst du dir Accounts an von CEOs, dann merkst du, die haben halt eine Agentur, die schreibt das. Ja, das hört sich dann aber auch nicht authentisch an. Das ist dann auch schlecht gemacht. Ja? Also ich glaube, man muss es schon auch selber machen wollen. Ne? Ja. Also ich habe auch eine Kollegin, die mir hilft natürlich, das zu machen. Aber der Inhalt, das ist mein Inhalt. Ja? Das ist nicht von irgendwem anders der Inhalt.
Also ich glaube, wenn jetzt einfach nur irgendwie eine PR-Person jetzt irgendwie die Inhalte schreibt, also das merkt man ja sofort, dass es nicht besonders authentisch ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich spannend, jetzt auch diese Art von, ich sag mal, Content Creation auch ein bisschen zu skalieren. Hast du schon drüber nachgedacht, jetzt wirklich zu sagen, hey, wir stellen jetzt irgendwie 5 Leute ein, die folgen mir auf Schritt und Tritt, die filmen alles, was ich mache, so wie bei Gary Vaynerchuk, dass es dann irgendwie YouTube und Podcast und TikTok und alles Mögliche gibt, weil funktionieren wird es ja wahrscheinlich schon.
Ich glaube auch, dass das funktionieren könnte. Mir kommt jeden Tag eine neue Geschäftsidee. Ich habe aber gar nicht die Zeit. Ja. Ich war jetzt an Weihnachten, da habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Ich habe mir jetzt auch mal so, ich bin ja jetzt schon Ich will das nicht immer wieder sagen, es hört sich so doof an, aber naja, wenn du halt ab einem gewissen Alter, da hast du weniger Influencer, ja? Also jetzt hier 40, 50-Jährige sind gar nicht so viele. Ich, Mensch, eigentlich dieser Bereich, den müsste man so abdecken mit Karrieretipps, mit wie kann ich irgendwie jugendlicher bleiben, egal was es ist, ja? Da könnte man so viel drauf aufbauen, aber ich bin das aber auch nicht. Aber ich habe nur immer, wo ich denke, Mensch, wenn ich jetzt Zeit hätte, ja, würde ich das auch noch machen.
Ab 40, 50 kann sogar schon der Sweet Spot sein, zum Teil auch für viele Themen, weil man ja schon so ein bisschen Erfahrung hat, so ein bisschen Lebenserfahrung, auch inhaltliche Erfahrung, so ein bisschen Credibility. Und wenn man aber gleichzeitig noch Social Media affin genug ist, um sich da eben auch in diesen Medien zu bewegen, dann glaube ich, ist echt eine ganz gute Kombination.
Ja, das glaube ich nämlich auch, weil dort hast du noch zu wenige. Also da sind noch zu wenige. Also du siehst es kaum. Du hast natürlich ganz viele wirklich junge Frauen als Influencer. Und ist natürlich nur so. Ich sag mal, ich bin jetzt 51. Ich kann mich jetzt nicht mehr mit einer 25-Jährigen so richtig anfreunden. Habe eine andere Interessenslage und sehe viele Dinge heute vielleicht auch ein bisschen anders. Aber trotzdem finde ich das eigentlich auch interessant, wenn es da mal gute Influencer gibt, mit denen ich mich in irgendeiner Weise identifizieren könnte. Habe ich so nicht. Oder sehe ich im Moment in Deutschland zumindest nicht. In den USA, glaube ich, gibt es es schon.
Genau, abschließend noch, jetzt haben wir ja Jahresanfang. Hast du denn irgendwelche guten neuen Vorsätze, Habits, Gewohnheiten, die du einführen möchtest fürs neue Jahr?
Also ich habe ein paar Sachen jetzt, aber gut, also ich will noch meine Ernährung noch gesünder gestalten, ja. Weniger Fleisch essen, das habe ich mir auch vorgenommen. Natürlich mehr Sport machen, ja. Aber ansonsten nein, eigentlich jetzt, also mein großer Wunsch ist natürlich erstmal hier, dass alle gesund bleiben, ja. Und dass das jetzt hier mit Banksware schön weitergeht. Das ist, also, aber wir stehen jetzt kurz hier vor dem Finale, also vor dem Funding. Das ist jetzt eigentlich durch. Wir haben den ersten Kunden unterschrieben, also die ersten zwei Kunden unterschrieben. Weißt du, deshalb, das läuft jetzt in eine gute Richtung. Also da wünsche ich mir, dass es das einfach so weiterläuft. Wir haben da schon ein tolles Team bei RatePay, dass es gut weiterläuft. Und was wünsche ich mir noch? Frieden für diese Welt.
Gerade wenn man mal so die letzten Monate reflektiert, ja. Also klar, hat man natürlich immer ambitionierte Ziele, aber jetzt auch mal aus seiner Perspektive sagen zu können, okay, in so einem verrückten Jahr hat man es irgendwie geschafft, eine Firma zu gründen, Investoren, also Fundraising zu machen, erste Kunden zu gewinnen. Da kann man ja einfach mal super happy sein und einfach mal sagen, okay, jetzt.
Ja, also ich glaube, also was mich die Zeit sicherlich gelehrt hat, das ist eine Form von Dankbarkeit, ehrlich gesagt, die ich auch, wo ich dann denke, Mensch, man kann eigentlich echt froh sein, wenn es einem gut geht, wenn man damit irgendwie gut klarkommt. Weißt du, wir jammern da so viel. Trotzdem, mir geht es in dieser Krise gut. Ja, ich hab einen Job, der mir Spaß macht, der mir irgendwie ganz gutes Geld bringt. Ich habe viel Freude in meinem Leben. Ich habe eine gesunde Familie. Weißt du, ich habe all die Dinge, ich brauche eigentlich gar nicht jammern. Also deshalb bin ich eigentlich eh ein Optimist. Also ich wünsche mir jetzt eigentlich nur noch, dass wir endlich wieder so ein bisschen ein normales Leben bekommen, weil da merkst du erstmal wieder, was es für ein Geschenk ist, so eine Freiheit zu haben, eine Freiheit zu reisen und all diese Sachen zu machen, ja.
Ja, das ist ja eher fast schon beängstigend, wie schnell man sich an dieses New Normal gewöhnt, dass jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwo Leute sehe, irgendwie ohne Maske oder sowas, ja, in so einer Fernsehserie oder sowas, ich dann denke, die sind ja total, total strange oder sowas. Oder
Ja.
10 Leute in einem Meetingraum oder sowas, ja, wenn ich jetzt
Total.
mir so eine Serie angucke, bin ich ja total verrückt. Aber was du noch gesagt hast mit dieser Dankbarkeit, finde ich echt schön, weil ich bin ja auch immer so ein Fan von so, ich sag mal so Selbsthilfebüchern oder so Personal Development Zeugs und so. Und diese
Ja.
Gurus, also die haben ja, da gibt es ja irgendwie diesen schönen Satz: Trade expectation for appreciation and your whole life will change, ja.
Ja.
Und das finde ich einen ganz schönen Satz, ja, weil klar haben wir immer viele Expectations. Also klar könnte alles 30% besser sein. Unser Business, unser, weiß nicht, unser Geld, unsere Beziehungen
Ja.
oder sonst was. Aber es könnte auch viel, viel schlechter sein. Und
Ja,
dann könnte
eben.
man auch sagen, nee, ich freue mich mal über die 70%, die ich halt habe mit meiner Gesundheit, mit meinen Kunden, mit meinem Business und so weiter, anstatt da immer sozusagen nach den Sachen zu
Genau.
suchen, die gerade nicht funktionieren.
Ja, das ist also mir, das ist so mein Faktor für Zufriedenheit, dich auch nicht immer nur vergleichen mit anderen, was andere haben, was du vielleicht nicht hast oder sowas, weil das macht einen auch verrückt. Ja, es macht einen echt verrückt und das finde ich ganz furchtbar. Also für mich ist es echt wichtig, so eine positive Grundhaltung zu haben. Es hilft mir auch immer sehr. Und nicht überall nur das Schlechte sehen. Ne? Immer gucken, okay, in jedem Schlechten gibt es auch ein Gutes, was dabei rauskommt. Ja, also deshalb mal gucken.
Was es ja so bringt. Super, auf jeden Fall vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, wir haben ja heute viele, viele Themen eben gestriffen. Einerseits eben auch RatePay, Banksware, wie du das Ganze jetzt eben auch in den letzten Monaten gegründet hast. Aber ich fand eben auch diese Exkurse eben sehr spannend zu dem Thema Bildungssystem. Was sollte, ne, man heute überhaupt noch studieren? Sollte man nicht nebenbei irgendwie schon gründen? Auch am Beispiel eben deiner Tochter. TikTok, Content Creation, Personal Branding. Also ich glaube echt viele, viele spannende Themen. Ja, genau, von daher würde ich mich sehr freuen, wenn wir es vielleicht einfach ein paar Monate mal wiederholen. Vielleicht gibt es dann einerseits Updates, eben einerseits zu Banksware, aber vielleicht kommt dann ja auch raus, dass deine Tochter mittlerweile doch erfolgreiche TikTokerin geworden ist. Und
wer
dann,
weiß, ja.
Genau, gibt es auch wieder Spannendes zu berichten.
Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, Theo. Ja. Es war ein sehr schöner Podcast. Dankeschön.
Ja. Genau, danke und viele Grüße nach Berlin. Tschüss.
Danke, tschüss.